Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, das ist meine Kultur, das ist unsere Kultur. Wir haben das entwickelt. Ich bin ja Discjockey seit 1985 und das gehört einfach dazu. Und das ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass die Menschen tanzen wollen. Das ist in unseren Genen drin. Das machen wir seit Menschengedenken. Also die Indianer tanzen zu 160 BPM, das ist bum, 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 ja, und tagelang und kommen in Trance. Und wir machen das auch tagelang und kommen in Trance.
Es ist egoistisch, die Leute denken nur an sich, sie wollen Party machen, sie wollen feiern und haben überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, was für Konsequenzen das haben kann.
Man kann gut Abstand halten und man kann gut feiern. Und es ist ja auch, glaube ich, bewiesen, dass unterm freien Himmel die Infektionsrate gleich null geht. Was es nicht passieren darf, ist eine Stigmatisierung von Leuten, die einfach hier sind. Weißt du?
Berlin, die Welthauptstadt der Clubs, befindet sich seit März im unfreiwilligen Ruhezustand. Die Tanz- und Techno-Tempel waren die ersten, die wegen Corona schließen mussten und werden wohl auch die letzten sein, die wieder regulär öffnen. Doch viele Feierwillige haben sich schon vor Monaten Alternativen gesucht. Jedes Wochenende sollen zwischen 10 und 50 illegale Open-Air-Raves in Berlin stattfinden, in den Wäldern und in den Parks. Inzwischen lässt sich aber auch wieder hier und da ganz legal tanzen. Raven trotz Corona. Die Berliner Clubszene geht nach draußen. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist nicht besonders schwer, den Club ohne Tür zu finden. Immer der Musik nach. Es ist Samstag, 11 Uhr abends, ich schlendere durch die Hasenheide. Überall auf den Wiesen des riesigen Parks zwischen Kreuzberg und Neukölln sitzen Leute in kleinen Gruppen zusammen. Auf ihren Decken Kerzen, Lichterketten, Bier. Doch Party und Rave findet an dieser Stelle des Parks nicht statt, erzählt mir eine junge Frau, die hier mit ein paar Leuten zusammensitzt.
Wir hatten hier ein Theater-Dings und hatten den Geburtstag gefeiert.
There was some party over there.
Ich flaniere weiter durch die Nacht. Nach ein paar Minuten ist das erste Bum-Bum zu hören. Auf einer kleinen Wiese hinter einer Baumgruppe tanzen etwa 15 Leute um eine Akkubox. Alle sind um die 20, alle nicht mehr ganz nüchtern.
Ballern, jetzt, komm!
Ich würde gerne eine Frage stellen. Warum habt ihr euch entschieden, in die Hasenheide zu kommen?
Ach geil, ist ein
Radio.
Ja, weil die schön ist, also viel Platz. Man kann gut Abstand halten und man kann gut feiern.
Der junge Mann in weißem T-Shirt und schwarzen Shorts, nennen wir ihn Michael, ist nicht zum ersten Mal hier. Für ihn ist die Hasenheide seit ein paar Wochen sein Lieblingsclub, erzählt er und wippt dabei mit dem Oberkörper zu den Beats.
Und man ist es ja auch, glaube ich, bewiesen, dass unterm freien Himmel die Infektionsrate gleich null geht. Der Berliner Senat hat ja auch irgendwie, da ist jetzt ein Gesetz auf dem Tisch, ob die Clubs Open Airs machen können. Dann finde ich das auch geil, aber bis hierhin haben wir die Hasenheide bis jetzt.
Nach und nach füllt sich die kleine versteckte Wiese mit immer mehr Leuten. Überall tanzen jetzt kleine Grüppchen zu ihrer Musik. Vor einer größeren Box bewegen sich vielleicht 50, 60 Raver. Der DJ, ein hochgewachsener Brasilianer mit nacktem Oberkörper, scrollt durch die Playlist auf seinem Handy. Er winkt ab, als ich mit ihm reden will. Ich spreche eine Gruppe junger Frauen an, die auf den gerade entstandenen Dancefloor zusteuert.
Naja, wir kennen es aus den vorangegangenen Wochen, dass sehr viele Leute sind. Es sind ja viele Berliner, die Location kennen und eigentlich weiß jeder Bescheid, wo irgendwas los ist.
Die drei sind Lehrerinnen aus NRW für ein langes Wochenende in Berlin. Wie in Corona-freien Zeiten gehört für sie Tanzen auch jetzt dazu.
Wir versuchen es immer an die Abstandregelung zu halten. Natürlich ist es nicht immer so einfach, aber...
Ich kann es verstehen, dass die Leute das irgendwie problematisch finden, wenn man hier feiert?
Ja, komplett. Aber ich finde, das ist auch voll viel so das eigene Abwägen irgendwie.
bei der Frage, da gibt es eigentlich wenig so ein richtig oder ein falsch, sondern es ist halt so emotional aufgeladen irgendwie. Aber bei mir, ich habe keine Risikopatienten um mich rum und das finde ich ist eine ganz andere Situation als bei anderen Leuten. Hey, ich bin halt, und ja, die Gruppen sind ja jetzt auch überschaubar hier. Aber ja, es ist schwierig, das zu verteidigen. Das ist halt so ein Zwiespalt in einem. Aber ich glaube, es geht jedem. Oder ich hoffe, das geht jedem ein bisschen so.
Schon seit März, seit die Berliner Clubs Corona-bedingt dicht machen mussten, wird hier in der Hasenheide gefeiert. Anfangs unter dem Radar, bis im Mai die ersten Journalisten auf die Lichter und die laute Musik aufmerksam wurden. Seitdem sind die Hasenheide und deren nächtliche Besucher zum Inbegriff der Corona-Sorglosigkeit geworden. Viele würden auch sagen, Verantwortungslosigkeit.
Es geht auch ein bisschen darum, um Respekt vor anderen Personen, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Wer weiß, ob noch Corona, mit Corona infizierte Personen da sind. Und wenn sich mehr Leute an die Regeln halten könnten, wäre es auch möglich, einen Rave oder eine Party zu gestalten, die den Corona-Regelungen entspricht und die Umwelt schont. Denn die Leute, die lassen ja auch ihren Müll hier liegen.
Bisheriger Höhepunkt war ein Samstag vor 3 Wochen, am Christopher Street Day. 3000 Techno-Freunde zählte die Polizei, viele kamen von CSD-Partys direkt hierher. Die Beamten waren die ganze Nacht damit beschäftigt, die Tanzenden aus dem Park zu vertreiben. Am nächsten Morgen türmte sich überall der Müll. Raver Michael war auch da.
Was es nicht passieren darf, ist eine Stigmatisierung von Leuten, die einfach hier sind, weißt du? Wir haben ja viele die Corona-App und das könnte man ja verdingsen, dass wir, glaube ich, hier keinen angesteckt haben oder dass es gar nicht so ein Ort ist der Ansteckung, so weißt du so?
Vor 3 Wochen dachten viele, jetzt ist die Party hier vorbei. Doch obwohl die Polizei hier nun deutlich öfter Streife fährt, kommen die Feiernden wieder. Wenn auch, wie in dieser Nacht, deutlich weniger. Es ist inzwischen 1:15. In normalen Zeiten füllen sich jetzt die Berliner Clubs. Und so ist es auch ein bisschen an diesem Abend. Immer mehr Leute strömen auf die Wiese und ins Epizentrum des grünen Clubs in Berlin, den Wald. Hinter der Wiese beginnt ein Dickicht aus Büschen und hohen Buchen, hunderte Meter in den Park hinein. Ich folge der Menge auf den ausgetretenen Pfaden, überall leuchten sich Feierwillige mit Handylampen ihren Weg. Eine junge Frau mit kurzen Haaren und transparentem Top weist mir den Weg, weiter ins Dunkel. Nach ein paar Metern kommen wir auf den Hauptfloor der Hasenheide. Eine Lichtung mitten im Wald. Knapp 100 Leute tanzen hier. Am Rande der Lichtung stehen fast nur Männer. Alle muskulös, die Oberkörper nackt. Küssen, umarmen sich. Schon vor Corona war hier im Dickicht der Heide ein Treffpunkt für schwule Männer. Für Party und unverbindlichen Sex. Jetzt trifft diese Szene auf Grundschullehrerinnen aus NRW, Jugendliche, die nur mal gucken wollen, und Obdachlose, die hier im Park leben. Die Hasenheide ist ein Schmelztiegel. Türsteher gibt's hier nicht. Plötzlich verstummt die Musik. Die Menge verschwindet ins Dickicht. 4 sehr helle Punkte nähern sich der Lichtung. Die Polizei.
Where was the party? Where is the party? Do you know?
Die Beamten leuchten ein paar Minuten in den Wald hinein, dann ziehen sie sich wieder zurück. 10 Minuten später ist die Musik wieder an.
Das, Hasenheide ist, müsste eigentlich Katz- und Maus-Heide heißen.
Ein paar Tage später bin ich wieder in der Hasenheide unterwegs. Diesmal ist Falko Lieke an meiner Seite. Der 47-Jährige ist stellvertretender Bürgermeister von Neukölln. Im Bezirk ist er für Gesundheit und Jugend zuständig. Doch was die Jugend hier treibt, dafür hat der CDU-Politiker nur wenig Verständnis.
Ich finde es, also nicht nur was den Eigenschutz mit Blick auf Corona angeht, ja auch das Infektionsgeschehen, was sich daraus vielleicht ergibt, halte ich für sehr bedenklich. Vor allen Dingen, es ist egoistisch, die Leute denken nur an sich, sie wollen Party machen, sie wollen feiern und haben überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, was für Konsequenzen das haben kann. Und das versuche ich zu erklären oder auch deutlich zu machen, dass das ein No-Go ist.
Wobei, es ist ja noch kein einziger Fall an Corona dokumentiert worden, was die Hasenheide und die Partys hier angeht. So, das muss man ja fairerweise auch sagen.
Ja, das ist tatsächlich so, bisher jedenfalls. Zumindest, wenn es ein Positives hat, dass das unter freiem Himmel stattfindet. Aber trotzdem, wir haben gerade die Diskussion um Alkoholverbote in Gaststätten oder auch in Biergärten. Von dieser Diskussion halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Aber wenn die Menschen Alkohol oder Drogen konsumiert haben oder einfach ausgelassen sind und sehr dicht aufeinander kommen, gibt es natürlich, trotzdem es draußen ist, eine Gefahr, sich anzustecken. Und vielleicht ist es auch deshalb nur noch nicht rausgekommen, weil eben positiv getestet dann auch nicht sagen, ja, sie waren in der Hasenheide zur Party. Das kann auch sein. Aber draußen ist natürlich das Risiko geringer, das wissen wir auch. Nicht so im Vergleich zum Brauhaus neulich, wo eine völlig andere Situation entstanden ist, weil viele Menschen in einem Raum recht eng aufeinander waren.
Wo sollen die Leute feiern?
Die Leute sollen nicht in der Hasenheide feiern, aber ich finde, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was geht. Sie haben eine Wespe offen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, machen Sie mal hoch. Also mir geht es nicht darum, einfach nur zu verbieten, Hasenheide oder andere öffentliche Parks zu verbieten für Partys. Ich finde, dass wir über das Tempelhofer Feld nachdenken, vielleicht auch über das Vorfeld. Da ist betoniert, da kann man auch von den Grünflächen wenig kaputt machen. Man kann es kontrollieren, man kann dort vernünftige Veranstalter, beispielsweise Clubs, die auch von der Club Commission vertreten werden, die auch Hygienekonzepte schon entwickelt haben. Die könnte man damit beauftragen, einen vernünftige Zugangssteuerung, die auch ein bisschen achten, werden Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen eingehalten. Der kann gefeiert werden, das finde ich völlig in Ordnung, aber nicht wild zu Lasten der Natur und unter Zerstörung der Grünflächen in den öffentlichen Parks.
Normalerweise ist der Außenbereich des Berliner Clubs About Blank ein kleines Chill-Out-Paradies. Zwischen Bäumen und Büschen stehen Himmelbetten, es gibt eine Außendusche und Sitzflächen aus Europaletten, auf denen sich die Clubgänger nach dem Tanzen in großen Gruppen ausruhen. An diesem Sonntagnachmittag sitzen die Gäste zu dritt oder zu viert brav separiert an Tischen. Wenn sie einer anderen Gruppe zu nahe kommen oder an der Bar Getränke holen, setzen die ihre Maske auf. Das Personal achtet ganz genau auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Sektgarten nennt das Blank diese Veranstaltung. Es ist der Versuch, Clubleben und Corona irgendwie kompatibel zu machen, erzählt mir Elisabeth Steffen. Sie gehört zum Kollektiv, das den Club leitet.
Wir haben ja sozusagen Mitte März schließen müssen und konnten dann auch keine Partys mehr veranstalten. Haben dann aber auch gesagt, okay, wäre schade, wenn sozusagen der soziale Ort und auch der musikalische Ort About Blank den ganzen Sommer über brach liegt und hier gar nichts passiert. Und dann gab es ja irgendwann erst die Verordnung, dass die Restaurants wieder öffnen konnten und dann eben auch Biergärten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eben einen Sektgarten im About Blank, damit unsere Gäste wieder herkommen können, damit auch die Künstler wieder Musik spielen können.
Aber das heißt wirklich, die Leute sollen sitzen und auch nicht an ihrem Tisch im Stehen tanzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir achten auf jeden Fall sehr darauf, dass die Abstände eingehalten werden, also dass jetzt nicht große Gruppen an den Tischen entstehen, dass die Leute auch Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie auf die Toiletten gehen oder wenn sie an der Bar bestellen. Wenn jetzt mal ab und zu mal eine Person am Tisch steht und ein bisschen mit den Füßen wippt, dann wird die auch nicht gleich irgendwie gezwungen, sich sofort wieder hinzusetzen. Aber wir achten schon sehr darauf, dass eben kein großer Pulk auf der Tanzfläche entsteht, weil wir einfach denken, dass es momentan einfach immer noch eine sehr riskante Situation ist, wenn viele Menschen an einem Ort zusammenkommen und...
Kommt ihr denn als Club jetzt mit dieser aktuellen Corona-Situation klar?
Also die ersten Wochen haben wir tatsächlich nur überstanden, weil wir wahnsinnigen Support bekommen haben von unseren Freunden und unseren Gästen für unsere Crowdfunding-Kampagne, wo wir eine wahnsinnig hohe Summe gespendet bekommen haben. Irgendwie 130.000 Euro sind da zusammengekommen. Mittlerweile gibt es ja auch die ersten Soforthilfemaßnahmen für Clubs, da haben wir auch schon was bekommen. Aber es ist auch absehbar, dass wir natürlich auch im Winter weiter Unterstützung brauchen werden, weil wir gerade keine Möglichkeit sehen, im Winter hier indoor irgendwas zu veranstalten. Die kommenden Monate werden auf jeden Fall nochmal hart für uns und für alle anderen Clubs in der Stadt. Ja.
Was würde das für euch bedeuten als Club, wenn man halt, was weiß ich, die nächsten 6 Monate oder 8 hier nichts machen kann?
Ja, es ist natürlich erstmal emotional hart, die Vorstellung. Also seit wir eröffnet haben, wir haben ja dieses Jahr unseren 10. Geburtstag gefeiert, ist ja eigentlich jedes Wochenende immer eine Veranstaltung gewesen. Die Vorstellung, jetzt in so einen Winterschlaf zu gehen, ist schon sehr gewöhnungsbedürftig oder auch ein bisschen beängstigend, glaube ich, für viele, auch für die Crew sicherlich. Aber es wird auch finanziell einfach tatsächlich eine sehr, sehr harte Zeit werden.
Wie würdest du die Situation der Berliner Clubs insgesamt beschreiben? Also ihr habt ja die Möglichkeit, hier Outdoor was zu machen, andere haben das ja tatsächlich gar nicht.
Ja, also ich glaube, die Situation der Kultur- oder auch Clubszene in Berlin war schon vor Corona sehr, sehr angespannt. Das war schon lange Zeit, auch durch steigende Gewerbemieten und durch immer höheren Konkurrenzdruck, eine sehr angespannte Lage für viele, auch gerade für die Kleineren. Und es war schon vorher so, dass ganz viele das eben nicht gemacht haben, weil sie damit das große Geld verdienen, sondern weil das eine Leidenschaft ist von ganz vielen Leuten, auch die Leute, die hier arbeiten, die machen das nicht, weil sie damit reich werden, sondern weil sie diesen Ort lieben. Das hat sich natürlich durch Corona jetzt nochmal massiv verschärft. Also kaum jemand konnte auf nennenswerte Rücklagen zurückgreifen. Das ist einfach nicht möglich auf diesem Markt, wenn man zumindest wie wir den Anspruch hat, dass es auch noch irgendwie erschwinglich sein soll, für eine etwas breitere Masse an Leuten überhaupt hier feiern gehen zu können. Und jetzt gerade sehe ich eigentlich so 2 Tendenzen, die sich entwickeln. Einerseits gibt es wieder mehr so ein Abwandern in den Underground, also sozusagen selbstorganisierte kleine oder auch große Raves. Auf der anderen Seite sieht man aber jetzt schon auch, dass diese Krise natürlich auch ein Spielfeld für Investorinnen ist und noch stärker werden kann in den kommenden Monaten. Ich denke, da ist sozusagen das Schlimmste noch nicht vorbei, dass eventuell auch Clubs von größeren Unternehmen übernommen werden und es eine noch stärkere Kommerzialisierung gibt. Das ist natürlich jetzt ein Einfallstor, weil viele einfach ums Überleben kämpfen. Und da wittern sicherlich auch einige gerade Morgenluft, sich in die Berliner Clubszene einzukaufen, die eigentlich, ich würde sagen, von ihrer Geschichte her sehr viel auf DIY und Eigeninitiative und, wie man immer so schön sagt, Inhaberin geführt, geprägt war. Und da sehe ich schon sehr starke Kommerzialisierungs- und Kapitalisierungstendenzen gerade auch am Horizont. Also da geht es dann wirklich tatsächlich hauptsächlich um Profitmaximierung und darum, sich ein bestimmtes Image von Berlin einzukaufen. Und das ist schon eine sehr große Gefahr, glaube ich, dass da von diesem Geist nicht mehr so viel übrig bleiben wird am Ende.
Habt ihr diese Sorge auch?
Nee. Also das wir sind nicht verkäuflich. Das werden wir niemals tun. Dann würden wir, glaube ich, lieber einen Schlusspunkt setzen und nochmal von vorne anfangen. Und weil wir haben massives Strukturwissen, wir haben super tolle Netzwerke und sehr viel, ja, ich glaube, sehr viel Erfahrungswissen auch, wie wir einen Ort schaffen und betreiben können, wie wir ihn hier haben möchten. Das ist, glaube ich, am Ende mehr wert, als einen Laden zu verkaufen und da dann nochmal mit Geld rauszugehen.
Inzwischen hat die DJ die Musik lauter gedreht. Ein paar Sektgartenbesucher tanzen jetzt zwischen den Tischen vor der Bühne. Sie werden aber nach ein paar Minuten vom Personal wieder zu ihren Sitzen gebeten. Tanzen ist hier wirklich nicht.
Es gibt schon auch das Feedback von Gästen, dass sie gerne zu uns kommen, weil es hier eben ein sehr ruhiges Setting ist und sie nicht die Sorge haben müssen, auf einmal in einer tanzenden Crowd zu landen, obwohl sie das gar nicht möchten. Und dann gibt es schon auch dieses ganz grundlegende, ich sag jetzt mal, ästhetische oder dieses Erfahrungsargument. Also möchte man wirklich das, was man vorher als Rave bezeichnet hat, unter den jetzigen Vorzeichen machen? Also möchte man Leute tanzen lassen mit 1,5 Meter Abstand und mit Maske und mit diesem permanenten Gefühl, man muss eigentlich die ganze Zeit die Feierpolizei spielen und immer wieder hingehen und sagen, auseinander. Also gerade wenn sozusagen dieser hedonistische Moment und dieses Loslassen und also Raven hat ja auch was mit Nähe zu tun und unbekannten Menschen nahe kommen und sich darin verlieren und eben dieses sich verlieren können, das ist eigentlich gerade überhaupt nicht möglich. Und da gibt es bei uns schon auch viele, die sagen so, nee, das, unter den Bedingungen wollen sie das nicht, weil das ist nicht das, was wir machen wollen und was Raven für uns eigentlich bedeutet.
Ja. Steht auch so ein bisschen hier auch auf der Anleitung sozusagen zum Sektgarten, also dass das sich eigentlich so ein bisschen ausschließt, ne?
Genau, also ich glaube, es gibt aber schon auch Leute, die ich kenne, die sagen, ey, ich war jetzt am Wochenende auf so einem Festival und es war total schön, einfach mal wieder draußen Leuten zu begegnen und auch tanzen zu können, wenn auch die ganze Zeit mit so einem Visier und so, aber es war schön. Also ich würde es jetzt auch nicht so abtun mit, dass es irgendwie, es gibt kein richtiges Tanzen im Falschen, aber ich merke schon auch, dass ich eigentlich lieber gerne irgendwann wieder die Türen aufreißen will und dann alle reinrennen können und einfach wirklich loslassen und feiern und sich gehen lassen können, als mit angezogener Handbremse so ein Dancefloor irgendwie zu gestalten. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, über das wir auch viel und oft reden. Und bis jetzt haben wir uns immer noch gegen das Tanzen entschieden.
Draußen ist auch gut 2 Stunden nach der Öffnung des Sektgartens noch eine kleine Schlange. Reinkommen dauert länger als normal. Schließlich muss jeder Gruppe erstmal das Konzept erklärt und ein eigener Tisch zugewiesen werden. Ganz vorne eine Gruppe junger Französinnen.
Wir kommen hier gern zum Feiern sonst und deshalb dachten wir, ja, heute ist ein schönes Wetter, deshalb, ja, es wäre ganz nett, so hier für ein Getränk zu kommen. Und wir kennen schon das Club von früheren Partys, deshalb hatten wir einfach Lust, vorbeizukommen.
Eine Party ist es ja nicht und trotzdem interessant.
Also das wäre natürlich schöner, wenn wir jetzt wirklich wieder feiern gehen wie damals. Trotzdem eine Gelegenheit, so ein bisschen Musik zu hören. Weil ich hoffe, dass es mal wieder nachts losgeht.
Was vermisst du denn am meisten momentan?
Die Ausgelassenheit und vor allem auch die menschliche Nähe, die man ja gerade nicht haben darf, begründet nicht haben darf, aber das fehlt.
Ein warmer Dienstagmorgen, Anfang Mai. Ein LKW-Kran schwenkt über ein ehemaliges Bahngelände in Charlottenburg, setzt einen bunt angesprayten Container langsam zwischen Brombeergebüsch, Bahnschotter und wilden Blumen ab. Es sieht ein bisschen so aus, als würde ein Raumschiff landen. Ein grelles Partyungetüm, da wo bisher nur Eidechsen und ein paar Kaninchen herumstrolchen.
Das ist so ein gewisser Effekt, ja, wenn dann das Raumschiff landet, ja. Da weiß man, dass man auf der Reise war auch irgendwie. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Gibt auch ein bisschen die Bodenhaftung hierher dann. Also so fühlen wir uns, glaube ich, alle gerade. Dass in dem Moment, wenn dann auch wirklich die letzten Instanzen unsere Vereinsgebäude hier stehen, dass wir einfach hier auch verankert sind dann. Ne? Weil es halt auch so ist, dass man das jetzt nicht allzu oft sieht, dass so unser gesamtes Equipment so eine Reise macht. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, hier zu landen.
Das Raumschiff. Ein achteckiger Container mit Fenstern, darin Musikanlage, DJ-Pult. Eine Partyzentrale. Monatelang haben Stefan, Markus und seine Mitstreiter vom Musik- und Kulturverein Nau für ihr Raumschiff nach einem Ort wie diesem gesucht. Eine verlassene Brachfläche zwischen dem Park vom Schloss Charlottenburg und den Schienentrassen des Berliner S-Bahn-Rings. So 800 Meter lang, fast 100 Meter breit.
Also wir haben im Oktober schon angefangen, einen Platz zu suchen und sind durch Berlin gestreunt. Und irgendwann haben wir halt diesen Platz hier gefunden und dann haben wir alle Leute angefragt, wem der Platz gehört. Und sind dann zu unserem Investor gekommen, der gesagt hat, kommt hierher, fangt an.
Im Endeffekt hat er sich im Vorfeld auch schon überlegt, was kann ich hier nur machen auf dem Gelände? Vielleicht habe ich ein bisschen Inspiration durch Künstler oder Ähnliches und plötzlich standen wir auf der Matte. Also es war wirklich so ein Gesuch gefunden. So. Also das war ein schöner Effekt.
Glaubt man ja gar nicht, dass es sowas noch gibt in Berlin, oder?
Wir fühlen uns auch vom Glück geküsst, auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Wie sich das dann alles weiterentwickelt hat, wir waren natürlich am Anfang skeptisch. Dann hieß es erstmal so, Jungs, gebt mal in Vorlage, zeigt uns mal, was ihr hier vorhabt, zeichnet uns was auf, macht ein Konzept. Und das haben wir halt dann alles gemacht, haben uns ein bisschen die Nächte um die Ohren geschlagen und haben dann dem Herrn doch was ganz Schlüssiges präsentiert. Und das hat ihn sofort angesprochen. Und dann hat er uns auch zugesagt, dass er uns finanziell unterstützen möchte und dass er uns halt im Endeffekt sozusagen als Ausrichter von Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich hier auf dem Gelände gerne mit in seinem Team haben möchte. Und das machen wir als Verein, als Nauwitz Staat e.V. sind wir sozusagen unter dem seinen Fittichen jetzt erstmal und gucken, wie wir das da einfach so sich entwickeln lassen. Wir sind da auch erstmal so ein bisschen Schockstarre, würde ich mal sagen. Ne?
Der Container ist gelandet. Markus und seine Freundin und der große, schlachsige Stefan gehen rein. Ein erster Check.
Hier drin Garten, wenn man leistet, bleibt der Sound ganz gut stehen.
Seit mehr als 5 Jahren veranstaltet die Truppe, alle sind so zwischen 30 und Mitte 40, Konzerte, Kunstperformances, Rave-Partys. Und zwar einfach nur aus Spaß. Um Geld geht es ihnen dabei nicht. Immer wieder mussten sie umziehen. Die Freiflächen in Berlin werden schließlich schon seit Jahren immer knapper.
Stefan hat gerade angerufen und hat uns erzählt, dass der Bauantrag unterwegs ist, dass wir den demnächst anreichen dürfen. Das bedeutet, der nächste Schritt ist getan. Juhu! Wir haben ihn gewundert.
Nun sind sie hier draußen in Charlottenburg gelandet. Eigentlich nicht die typische Gegend für die Berliner Kreativavantgarde, für Clubs und Raves. Doch die Gruppe ist froh, überhaupt eine neue Fläche gefunden zu haben. Und einen Pächter, der sie einfach machen lässt. Der hatte schon vor einigen Jahren das Grundstück von der Bahn übernommen, wollte hier eigentlich einen Campingplatz eröffnen, was schwieriger war als gedacht. Deshalb war er ganz froh, als irgendwann die Künstlertruppe vor seiner Tür stand.
Wir planen hier schon so ein Zirkus Utopia im weitesten Sinne. Also das ist ganz klar. Also da können wir auch sagen, das ist ein Verständnis, dass wir als gewachsene Künstler- und Veranstaltungs- oder Partytruppe im Endeffekt haben. Wir wollen jetzt nicht Tausende von Besuchern hier haben. Wir wollen auch keine Großveranstalter werden oder ähnliches. Für uns liegt der Tenor wirklich drauf, das immer in einer Art Wachstum zu machen. Ein lieber Mitarbeiter oder Mitglied vom Verein, der Stefan, der sagt immer wirken und wandeln. Und genauso sehe ich eigentlich auch das Prinzip unserer Tätigkeiten, die wir hier so seit Jahren jetzt eigentlich machen. Ja, wir sind ja jetzt seit knapp 4 Jahren, versuchen wir uns stationär zu halten. Davor waren wir einfach auch Open-Air-Menschen, die so durch Berlin getingelt sind, hauptsächlich Wedding. Und haben uns da die Sporen verdient, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
Aber das Ganze ist ein Verein, das ist ja ein Hobby von euch. Also ihr seid ja keine professionellen Partyveranstalter, die sozusagen davon leben, dass sie Partys machen.
Wir sind mehr Künstler. Also wir sind Künstler und machen eigentlich keine Veranstaltung, sondern wir machen insgesamt eine große Performance. Und jeder ist in diese Performance eingeladen. Und so entsteht on the way, im Flow, verschiedene Kunsträume.
Also auch der Kontakt, so den wir jetzt sozusagen zu den Behörden und auch zu Offiziellen und eigentlich so zum Kapitalismus, muss man mal schon sagen. Wir tangieren ja auch ein Stück weit irgendwie ein System, was wir jetzt vielleicht, wenn man uns so kennenlernt, nicht unbedingt vordergründig unterstützen. Letztlich ist es aber so, dass wir das auch als Performance sehen. Also als Erfahrungswerte für uns selber, wie man sich weiterentwickeln kann, eben einfach aufgrund dessen, dass wir das gemacht haben. Deswegen haben wir auch so einen gewissen Mut, da einfach immer weiterzumachen, weil wir sagen, wir haben nichts zu verlieren, weil die Erfahrung nimmt uns keiner mehr.
Anwohner, die sich von lauter Musik gestört fühlen könnten, gibt es hier zum Glück nicht. Wie und wann sie starten können, ist allerdings völlig unklar. Es ist Mai, noch gelten die vollen Corona-Beschränkungen. Egal, sagt Markus, sie haben eh noch einiges vor, bevor es hier losgehen kann.
Also da wir 27.000 Quadratmeter haben, können wir wahrscheinlich mit allen Regeln, die wir bis dahin haben, immer schön anpassen und genügend Abstand hier wahren, um auch in dieser schwierigen Zeit zusammen zu tanzen.
Aber wir werden uns da auch schlau machen, dass wir uns halt möglichst regelkonform verhalten und da nicht irgendwie plötzlich jemand vor der Tür steht und sagt, also was macht ihr denn da? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da möglichst unisono sind mit den Behörden.
Stimmt, hier liegen ein paar Kronkorken rum, ne?
Und Konfetti,
ja.
Aber eigentlich sieht es auch ganz aufgeräumt aus.
Ein grauer Dienstagabend, Mitte August. Ich stehe mit Michael Libuda auf einer Lichtung im dicht bewaldeten Volkspark Rehberge, im Wedding im Norden Berlins. An den Rändern 40 Meter hohe Douglasien, alte Steintreppen führen hinunter auf eine kreisrunde Fläche, der Tanzring. 1929 wurde er angelegt und sollte gymnastischen Übungen und Volkstänzen dienen.
Das ist echt ein interessanter Ort. Ne? Also es ist ja wirklich ein Kreis. Wirkt so ein bisschen wie so ein Amphitheater. Ja. Ne?
Seit ein paar Wochen dient er wieder ganz ähnlichen Zwecken. Wie in der Hasenheide in Kreuzberg laufen auch hier im Norden Berlins Woche für Woche illegale Raves und Partys. Doch das soll sich bald ändern. Der Bezirk Mitte will die Grünfläche für Open Airs freigeben. Beim Bezirk angemeldet, ganz offiziell mit Hygienekonzept, erzählt Michael von der Berliner Club Commission, die Lobbyorganisation der Berliner Clubs.
Das heißt, mit Sanitäranlagen, die man selber zur Verfügung stellt, man muss Lärmschutzmessungen durchführen oder sich an Lärmrestriktionen halten, was natürlich die Situation für die Nachbarn, welche es ja immer noch gibt, verbessern würde.
Also wir befinden uns ja hier in einem großen Volkspark. Ich bin gerade hier mal ein bisschen rumgefahren. Da ist ein kleiner See, ist umgeben von Wald. Die nächsten Nachbarn sind ja eigentlich relativ weit entfernt, oder?
In der Richtung, aus der ich gerade komme, zur Afrikanischen Straße, das sind 300 Meter. In die andere Richtung ist es durchaus weiter. Es befindet sich aber auch noch eine Kleingartenkolonie in diesem Park. Schall, vor allem tieffrequenter Schall, trägt sich nun mal weit. Da müssen wir uns nichts vormachen. So läuft's ab.
Jetzt geht es ja darum, Bezirke wurden ja schon aufgefordert, solche Flächen auszuweisen, zu nennen, um Open Airs legal mit Restriktionen und allem stattfinden zu lassen. Wie ist das bislang angekommen bei den Bezirken? Also was wurde da über diese Fläche hinaus so angeboten?
Es wird von höheren Politikern, die finden das ganz gut, die Ämter finden das alle nicht so toll, beziehungsweise haben Vorbehalte einfach, weil man aus der Vergangenheit natürlich auch lernt. Man kann sich ja im Moment auch angucken, wie das in der Hasenheide abläuft. Da möchten natürlich die Politiker und die Verwaltung, welche über die Flächen und Parks verfügen, die möchten natürlich nicht so ein Bild erzeugen. Gleichwohl sind sie aber natürlich auch aufgeschlossen, weil sie darum wissen, wie die Partyszene und auch junge Leute gerne agieren möchten. Und es finden ja Open Airs statt. Da muss man sich nichts vormachen. Es gibt Zahlen zwischen 10 und 50 Stück pro Wochenende.
In Berlin.
In Berlin, genau. Und im Umland. Man kann die natürlich illegal stattfinden lassen, dann kann man sie nicht kontrollieren. Man kann natürlich aber auch dem Ganzen geregelten Rahmen geben und ein Stück weit die Leute auch ein bisschen erziehen vielleicht.
Lass uns doch mal ein bisschen über die Situation generell sprechen. Also wie wichtig sind solche Flächen auch, sagen wir mal, für die Clubszene und für die Clubs selber? Also können die hier Veranstaltungen durchführen, von denen sie als Clubs auch in irgendeiner Form profitieren?
Also wir haben, glaube ich, über 200 Clubs in Berlin. Mir sind auf jeden Fall keine 200 Flächen bekannt. Um in dieser Corona-Situation jetzt Clubs zu retten, wird es sicher nicht ausreichen, wenn jeder Club eine Freifläche bekommt für Freitag bis Sonntag, da sie immer noch ihre Miete zahlen müssen. Sie können aber natürlich ihr Publikum weiter beschallen. Trotz, dass sie geschlossen sind, können sie immer noch ein bisschen Geld verdienen. Das wird sie wahrscheinlich nicht retten. Es ist halt weiter kontrollierbar und Clubs können selber weiter arbeiten.
Wie geht das jetzt weiter, also diesen konkreten Pläne, also wo steht das jetzt? Wird das im Sommer noch legal mit Billigung der Bezirke stattfinden hier?
Wenn wir jetzt sagen würden, wir können jetzt starten, dann müssen wir einen Lärmschutzantrag beim Umweltamt stellen. Das muss 4 bis 8 Wochen vorher passieren. Das heißt, wir könnten in 4 bis 8 Wochen starten. Das ist eine Hausnummer. Wir kennen alle den Verwaltungsapparat. Das ist in Teilen gut so. Jetzt ist es natürlich nicht so gut, dass es alles lange dauert, aber ich denke, Anfang Herbst könnte hier was Legales gehen.
Ich meine, Klaus Lederer, Kultursenator, hat gesagt, die Ämter sollen sich mal locker machen. Das sagt er so leicht, aber hast du das Gefühl, dass die Ämter darauf reagieren? Oder?
Naja, dadurch, durch Park Hasenheide, sind die Ämter natürlich, auch wenn sie sich locker machen sollen, immer noch sehr zurückhaltend. Die Grünflächen sind laut den Ämtern schon so gut wie ausgelastet. Da ist eigentlich kein Platz mehr für Partypeople. Jetzt möchten die natürlich trotzdem rein. Also es ist ja natürlich auch eine Sache der Definition, wie man sich ausruhen möchte. Parks sind zum Erholen da. Der normale Sprech ist, dass Erholung Ruhe bedeutet. Wir sehen das ein bisschen anders. Man kann sich auch mit lauter Musik und Tanz erholen. Da müssen wir diesen Konflikt noch entschärfen und wir müssen auch Überzeugungsarbeit leisten.
Ein paar legale Partys gibt es jetzt im August in Berlin auch schon. Vorsichtig wagen sich die ersten Veranstalter, Freiluft-Raves zu organisieren, bei denen auch getanzt und nicht nur am Tisch gesessen werden darf. Im Berliner Club Ost in Altreptow zum Beispiel. Der Außenbereich des Clubs gleicht an diesem Sonntagnachmittag einem Labyrinth aus halbhohen Absperrgittern. Überall haben die Veranstalter sie aufgestellt, damit Laufwege abgegrenzt und Tanzquadranten angelegt. Die Raver sollen sich nicht zu nahe kommen und nicht alle vor dem DJ-Pult tanzen. An der Bar auf der Toilette herrscht Maskenpflicht.
Ja, es ist super schön. Es ist super schön. Also
das ist jetzt eines der ersten offiziellen Open Airs jetzt wieder in Berlin. Das
gibt's doch. Stimmt, das ist richtig. Ich war ja schon in einigen Bars. Ja, da steht das Essen im Vordergrund und Tische und Tanzverbot. Also es ist schon sehr bizarr. Ich erzähle es auch überall auf der Welt, dass es das hier gibt. Aber alle sagen, Berlin ist immer noch ein bisschen freier. Also man kann schon, findet schon seine Schlupfwinkel, was Schönes zu machen. Ich finde es toll.
Hast du auch das Gefühl oder die Hoffnung, dass das jetzt auch weitergeht in den nächsten Monaten? Also ja, jetzt kann man ja Open Airs machen, ja, weil es warm ist, aber...
Ja, das ist die Unsicherheit, die wir überall spüren. Ne? Also wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe Angst vom Herbst und vom Winter, ehrlich gesagt.
Wie ist so dein Eindruck hier von der Stimmung heute? Das ist ja eines der ersten offiziellen Open Airs in Berlin.
Naja, also ich würde mal sagen, ein Rave sieht anders aus. Es ist ein guter Anfang. Ich hoffe, dass wir da noch Regelungen finden werden, um das Ganze, also unsere Kultur noch ein bisschen authentischer auch unter Corona-Bedingungen darstellen zu können und ausleben zu können.
Was fehlt dir denn?
Grundsätzlich erstmal Leute. so ein bisschen die Ausgelassenheit. Also man merkt schon unter Corona-Bedingungen, dass die Leute... Sie sind sich schon auf eine Art und Weise nahe, aber es ist ein bisschen eine gedrücktere Stimmung als sonst.
Ein bisschen zurückgenommen, ne?
Ein bisschen zurückgenommen, ja. Das ist vielleicht ein besseres Wort dafür.
Es ist kurz vor 18 Uhr. Der Außenclub füllt sich langsam. Denn in 2 Stunden legt hier eine Legende der Berliner Techno-Szene auf. Dr. Motte, einer der Erfinder der Love Parade. In den letzten Monaten hat er jeden Samstag in seinem Wohnzimmer aufgelegt und gestreamt. Jetzt kann er wieder von einem echten Publikum spielen.
Ja, das ist meine Kultur, das ist unsere Kultur. Wir haben das entwickelt. Ich bin ja Disc Jockey seit 1985 und das gehört einfach dazu. Ich lege Tanzmusik auf. Und das ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass die Menschen tanzen wollen. Das ist in unseren Genen drin. Das machen wir seit Menschengedenken. Also die Indianer tanzen zu 160 BPM. Das ist ja bum, 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 bum. Ja? Und tagelang und kommen in Trance. Und wir machen das auch tagelang und kommen in Trance, weil wir uns quasi synchronisieren, harmonisieren und in Resonanz gehen mit dem ganzen Frequenzspektrum, das die elektronische Tanzmusik im Augenblick perfekt darstellen kann. Und wir wollen einfach das mit allen genießen.
Ist das ein besonderer Moment? Das ist ja eines der ersten Open Airs hier in Berlin in den letzten 1-2 Wochen. Ja, hier wieder mit Leuten zusammen feiern zu können und eben nicht, wie ja viele DJs es gemacht haben im Livestream in den letzten Monaten.
Na, ich höre immer wieder und ich spüre das auch von mir selber, dass wir eigentlich alle leiden, weil wir unsere Kultur nicht ausüben können. Die schöne Kultur des Miteinander-Tanzen. Und wir haben ja mit der Love Parade in den 90ern auch gezeigt, wie sehr das Völker verbindet. Und das ist so jetzt diese auferlegte Stopp und für mich auch gefühlter Berufsverbot, dass ich eigentlich auferlegt bekomme, dass ich jetzt indoor nicht Musik machen kann. Also meine letzte Veranstaltung war im März, ja, und bis dahin sind alle anderen Veranstaltungen verschoben auf nächstes Jahr und selbst da gibt es keine Sicherheit. Wie soll denn das alles weitergehen? Da liegt eine ganze Branche, liegt da brach. Also es ist ja nicht nur, dass der DJ oder auch der Solo-Künstler, Solo-selbstständige Künstler, der von zu Hause arbeitet, es fällt ja auch durchs Raster wegen Corona-Soforthilfe. Also wo soll ich denn bitte jährlich die 12.000 Euro Miete, die ich nur zahle, hernehmen, wenn ich keine Aufträge habe? Ich habe also keine Einnahmen gerade. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, ist halt so, klar, Open Air, wunderschön, wir kommen zusammen, aber es ist alles nur Taschengeld. Davon kann ich die Miete eigentlich nicht bezahlen.
Aber gibt es denn eine Option oder kannst du, ist deine Einschätzung, werden die Clubs in diesem Jahr noch in irgendeiner Form nochmal öffnen mit Hygienekonzept, Pipapo?
Naja, das Infektionsschutzgesetz sagt ja, dass in geschlossenen Räumen keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Und für die Dauer der Pandemie, weil wir werden jetzt nicht schnell jetzt einen Impfstoff kriegen. Also das ist erstmal jetzt so alles Fragezeichen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir Open Air das irgendwie hinkriegen und das müssen wir einfach auch durchziehen. Und ist auch das Wetter dann egal. Wir ziehen uns auch dann Regenklamotten an oder auch warm an, aber wir wollen diese Musik genießen. Weil es ist ja so, wenn wir jetzt keine Veranstaltung mehr haben, keine Tanzveranstaltung haben, die ganzen Künstler weltweit oder auch in Deutschland oder auch in Berlin, warum sollen die dann überhaupt noch Musik machen? Warum? Wenn es keine Möglichkeit gibt, das zu präsentieren, weil alles ist dann nur noch digital vorhanden. Und die Leute können es vielleicht dann im Stream anhören, aber das hat ja eine Halbwertszeit von ein paar Sekunden, dann ist es wieder weg. Also wir brauchen doch was von Dauer.
Das heißt tatsächlich Open erst bis November?
Nee, wir ziehen es durch.
Komplett.
Also würde ich sagen, ja. Da muss man halt auch Glühwein dann ausschenken und so weiter.
Ja, warum nicht?
Ja, also ich habe da kein Problem mit, also weiter tanzen, ja.
Die Clubs sind ja die letzte sozusagen oder eine der letzten Instanzen, die nicht geöffnet werden oder wurden.
Waren die ersten und sind die letzten, die wieder aufmachen, ja. Und das ist halt das Problem, ne?
Du hast ja jetzt monatelang auch im Livestream aufgelegt. Jeden Samstag konnte man das sehen. War das so ein kleiner Ersatz fürs normale Auflegen?
Das ist kein Ersatz. Das ist kein Ersatz. Das ist so, man macht, das ist auch ein bisschen Marketing natürlich dabei, dass man nicht vergessen wird. Und es ist auf keinen Fall ein Ersatz, weil man steht ja dann alleine und man hat keine Leute da. Und es ist alles super leise, weil wir wollen ja den Bass spüren. Ich will den Bass spüren. Ich will die Musik laut hören, damit das irgendwie für mich dann auch in den Kopf geht und in die Zellen und überall, damit ich mich auch dazu bewegen kann, cool, ja. Und das ist dann für zu Hause. Deshalb habe ich dann meine ersten Streams von zu Hause, habe ich einfach Chill-Out gemacht, Ambient-Musik. Und das ist auch super gut angekommen, aber das ist kein Ersatz. Weil wir wollen ja auch das die gemeinsame Erfahrung mit allen. Da kommen viele Menschen zusammen und machen an dem Platz, wo die Menschen dann zusammenkommen, eine Energieerhöhung. Und diese Energieerhöhung zu dem Rhythmus, der dann im Tanzen quasi sich manifestiert, das ist etwas, das die Grundlage dafür ist, dass man auch in Trance kommt. Und das ist eigentlich nur wichtig, dass das halt ein Rhythmus ist, der von Dauer ist. Und dann kann man dann halt neue Erfahrungen machen. Und da braucht man auch keine Drogen zu und gar nichts.
Und das funktioniert dann halt nur bedingt im Livestream und wenn man halt irgendwie zu Hause im Wohnzimmer steht mit zwei Freunden und sich das anguckt.
Ganz genau. Man kann ja zu Hause gar nicht so laut werden. Also das ist ja jetzt hier um Open Air. Da spürst du ja den Bass und das ist ja, was wir wollen. Also den Kick und den Bass spüren und dann die Melodien hören und dann gibt es Euphorie. Man hat so ein bisschen jetzt endlich dann auch die Sehnsucht ist dann wieder erfüllt. Ja.
Und es gibt eine Alternative zur Hasenheide.
Naja, das ist ja out of control, aber das zeigt mir am Ende, dass da ein Riesenbedarf ist, wenn da so viele Leute feiern wollen. Und da muss man irgendwie auch eine Lösung finden. Und das alles zu verbieten, ist ja keine Lösung.
Wir gehen zurück auf die Tanzfläche. Am Rand hat Dr. Motte mit seiner Agentin einen kleinen Infostand aufgestellt. Rave the Planet steht auf Postern und Stickern. Dahinter steckt die Idee, elektronische Tanzmusik als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO anzumelden. Außerdem wirbt Dr. Motte hier für die Love Parade. Die will er im nächsten Jahr wieder nach Berlin holen.
Wir haben es angemeldet, aber was in einem Jahr ist, keiner weiß das. Also das wissen die Behörden nicht, wir wissen es nicht, wir haben es angemeldet, weil es auch unser Recht ist, als Versammlung auf die Straße zu gehen. Und wir werden einfach wieder die Kultur darstellen, wie sie ist. Also wir werden das neues Kapitel aufschlagen. Wir wollen den Spirit wieder hochleben lassen mit aktueller, neuer Musik und mit viel Freude und mit viel glücklichen Menschen, die zusammenkommen und einfach nur miteinander tanzen. Und ich sage immer, Musik spricht ja alle Sprachen, deshalb sind alle herzlich eingeladen. Ja.
Aber auch wie damals in Berlin dann wieder?
Das machen wir in Berlin, ja. Und wir haben ja auch gezeigt, welche guten Vorteile das in der Gesellschaft hat. Völkerverständigung, guter Vibe, ohne jetzt groß zu reden. Aber es hat einfach auch viel Gutes für die Stadt getan, weil wir haben nicht nur technisch was dazugelernt, wie man mit vielen Menschen umgeht, wenn es dann so um 500.000, 700.000, 1 Million, 1,5 Millionen Menschen, die auf der Love Parade gewesen sind im Tiergarten. Sondern es hat ja auch viel Geld nach Berlin gespült, es hat große Umsätze gebracht. Und es ist ja so, dass die Clubveranstaltungen, alles was dazugehört, alle Eventflächen bringen einen Umsatz in die Stadt von 1,5 Milliarden Euro, hat die Club Commission gesagt. Und damit sind wir dann eigentlich auch systemrelevant. Und dann muss man auch entsprechend dann von der Politik dann reagieren, dass man das erhält. Deshalb wollen wir von Rave the Planet dann auch das immaterielle Kulturerbe bei der UNESCO anmelden und auch bekommen, weil wir uns als Kultur verstehen und nicht einfach bloß als Halligalli oder Amüsierbetrieb. Das sind wir nämlich nicht, weil wir kuratieren unser Programm, also auch heute hier. Ja. Die Leute kommen wegen mir, die kommen wegen den anderen Künstlern und so weiter. Ja. Und das ist halt nicht einfach bloß Halligalli und Saufen, sondern zusammen die Erfahrung machen der guten Musik, des DJs gemeinsam. Ja.
Ja, danke.
Ja, was auch immer. Okay, trag dich einfach ein. Gesagt, ne?
Ja. Dann, na klar, alles gut. Wenn was ist, einfach fragen oder Bescheid geben.
Ende August veranstaltet die Künstlertruppe Nau ihre erste kleine Partys auf der Brachfläche in Charlottenburg. Kurz vor dem Eingangstor haben Stefan, Markus und seine Mitstreiter einen Tapeziertisch aufgestellt, der Einlass. Es ist kurz nach 7, die ersten Gäste kommen. Jeder trägt sich mit Adresse, Mail und Co. in die Vereinsliste ein und bekommt ein Stoffbändchen.
Könnt ihr euch trotzdem hier eintragen, so Corona-mäßig ist das ja ganz gut in die Liste. Dann wissen wir, können wir jedem Bescheid sagen, falls irgendwas sein soll.
Ah, schade, das kann man nicht. Aber am Spendenbogen da reingeguckt und eigentlich gefreut, okay. Genau. Man wartet vor ein paar Tagen, wartet sich. Genau. Okay. Und deswegen dachte ich, super.
Guckst du mal vorbei.
Genau, den Bescheid gesagt dann. Ein bisschen anders. Also ich mag es einfach draußen und nicht zu viele Leute. Ich mag einfach kleinen, normalen.
Also bei der Hasenheide haben wir nicht mitgemacht.
Aber wir hoffen, dass wir dann irgendwann mal nochmal in die Ostsee fahren können und da ein kleines Open Air mitnehmen können. Wenn es besser wird.
Es ist ein erster Versuch des Kunst- und Musikvereins in Charlottenburg, Corona-gerechtes Feiern auf der Brachfläche zu ermöglichen. Heute sind deshalb nur Vereinsmitglieder und deren Freunde und Bekannte gekommen.
Also wichtig ist, dass man halt dazu sagen muss, dass das jetzt keine offizielle Party oder ähnliches ist. Das ist ein ganz klassisches Vereinstreffen von Menschen, die halt daran interessiert sind, ja, mitzuwirken und das Ganze auch miterleben zu können, wie es halt so aus seinen Kinderschuhen irgendwie herauswächst, um uns dann tatkräftig bei dem Aufbau dieser wirklich riesengroßen 20.000 Quadratmeter Festivalfläche auch zu unterstützen, weil wir nutzen gerade mal aktuell vielleicht 1.000 Quadratmeter dafür und da ist wirklich noch viel Luft nach oben. Und deswegen haben wir uns halt jetzt auch gesagt, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit im Rahmen der Vereinsgründung, dann sozusagen die Leute, die sowieso schon immer unsere kleinen Open-Air-Partys und unsere Kunstfestivals und unsere mobile Galerie besucht haben, dann wieder anzusprechen, zusammenzubringen und dann eben auch ganz klar kundzutun, wie wir hier verfahren wollen, dass wir hier halt auch im Begriff sind zu wachsen und dass wir halt auch ganz, ganz viel Unterstützung brauchen.
Nach einer guten Stunde tanzen schon 30 Leute zwischen den Containern. Die Boxen liegen in der Schaufel eines Baggers, das DJ-Pult, vor allem der Container unter einem Sonnensegel. Und Stefan strahlt.
Das ist total krass. Ich kann eigentlich auch keine 5 Minuten still sitzen. Ich finde es wunderschön, die Leute zu sehen, wenn die ankommen und grinsende Gesichter haben, weil sie einfach sich freuen, dass das hier so entstehen darf. Ja, eigentlich auch so vom Gefühl her, irgendwie auf so eine Brache im Niemandsland zu kommen, wo man denkt, da kommt gar nichts mehr. Plötzlich ist da was. Es gibt so einen schönen Titel, aus der Ferne klingt Musik. Das ist so ein älterer Track und da muss ich dann immer dran denken. Und mir geht es wirklich super. Also das energetisiert das Team auch extrem gut. Wir kriegen einen ganz tollen Zusammenhalt, also für Socializing an sich, sowohl jetzt intern als auch extern, ist es wirklich pures Gold. Also ich freue mich total, hier dabei sein zu dürfen.
Raven trotz Corona. Wie die Berliner Clubszene nach draußen geht, das war heute Thema im Wochenendjournal. Im Programm folgt jetzt Klassik Pop etc., heute mit der Schauspielerin Sophie Reuss. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.